Im Grunde gibt es heute zwei Predigten. Ich möchte mal euch einladen und auffordern, guckt euch mal von eurem Platz aus mal kurz um. Guckt mal hinter euch und vor euch und guckt euch mal, nehmt euch mal wahr. Wer ist denn so hier? Also guckt gar nicht zu mir. Winkt euch zu, genau. Ja, so ist das, sich mal wiederzusehen. Für die Leute, die uns jetzt da draußen im Internet irgendwo verfolgen, hier wird sich fleißig zugewunken und zugeschmunzelt. Genau so muss das sein. Und ja, genau. Okay, macht später weiter. Das ist eigentlich die, vielleicht sogar die eigentliche Predigt heute. Damit gehen wir auf jeden Fall alle nach Hause. Aber ich habe auch noch eine zweite mitgebracht, keine Sorge. Im Jahr 2014 haben meine Frau Sarah und ich was Besonderes gemacht. Und zwar waren wir auf unserer Hochzeitsreise. Wir haben 2012 geheiratet, zwei Jahre später haben wir ein bisschen gespart. Zwei Jahre später sind wir nach Amerika geflogen. Und da waren wir 4 Wochen und haben das Land so ein bisschen auf eigene Faust erkundet. Das war eine sehr besondere Zeit. Und wenn man in Amerika ist, dann kommt man natürlich an Folgendem nicht vorbei. Und zwar ist das dieses hier. Das ist ein 1-Dollar-Schein, also der ist nicht allzu viel wert, muss man sagen. Und wenn man viel mit diesem Zeug zu tun hat da ist mir irgendwann aufgefallen, dass hinten ganz klein, oder gar nicht so klein, also auf der Rückseite, steht In God we trust. In God we trust. In Gott vertrauen wir. Ja, wir vertrauen in Gott. Jetzt könnte man sagen, oder eigentlich müsste man auch sagen, okay, das ist ein Land, was für ein Bekenntnis, was für eine tolle Geschichte, dass jeder Amerikaner letztendlich jeden Tag ein Stück Papier in der Hand hält, wo drauf steht, wir vertrauen in Gott. Das ist ja eigentlich schon mal was. So, also das ist schon mal ein Statement, ist schon mal ein Bekenntnis, ja? Aber wir wissen eigentlich, glaube ich, ziemlich genau, wie das so ist mit Bekenntnissen. Ein Bekenntnis steht und fällt ja immer mit seinem Rahmen. Wo wird es eigentlich gesprochen? Wo wird es ausgesprochen? Mit der Situation, mit dem Kontext, würden wir sagen. Nehmen wir mal das erste echte Glaubensbekenntnis der Jünger damals. Und zwar waren das ganz einfach runtergebrochen. Jesus ist Herr. Das war das erste Glaubensbekenntnis. Jesus ist Herr. Ja? Dann ist das in unserer Zeit, ja, Jesus ist Herr. Ist natürlich ein großer Unterschied, ob ich das in der Gemeinde spreche, mitspreche, vielleicht sogar in einer Riesenkirche. In Amerika waren wir auch in verschiedenen Gottesdiensten, dieser sogenannten Mega-Churches, ne? 20.000 Leute in einem Gottesdienst. Da lässt sich das leicht mitreden, so ein Statement, ja. In God we trust. Jesus ist Herr, ja. Das ist was anderes, wenn man auf sich alleine gestellt ist und vielleicht, sagen wir mal, da war ich jetzt selber noch nicht, aber irgendwo im vorderen Orient ist, sagen wir mal in Saudi-Arabien oder sowas oder im Iran oder so, und dann da in einem Café sitzt oder so und das dann zu seinem Sitznachbarn sagt, in God we trust, Jesus ist Herr. Da wird das schon eine andere Geschichte. Ja? Also die Situation, wo so ein Bekenntnis gesprochen wird, ist entscheidend. Ich breche das vielleicht mal auf unsere Verhältnisse runter. Wir müssen ja gar nicht unbedingt ins Ausland gehen. Es ist was anderes, ob ich das in der Gemeinde spreche oder wenn ich irgendwie zum Beispiel mit meinem Nachbarn gerade spreche oder mit einem Arbeitskollegen und dann irgendwie das zu dem Thema Glaube kommt und man da irgendwie gefordert ist, gute Worte zu finden, auch zu seinem Glauben zu stehen, aber den anderen auch nicht einfach niederzumähen mit irgendwelchen Bekenntnissen, die er nicht versteht. Da ist das schon mehr gefragt, ja. Also ein Bekenntnis steht und fällt mit seinem Rahmen. Und ich möchte euch heute mal eine Bekenntnisgeschichte zeigen, beziehungsweise wahrscheinlich kennen einige von euch die schon, aber die soll mal Thema sein. Und zwar die drei Namen, die Jürgen gerade vorgelesen hat, Meschach, Schadrach und Abednego. Im Vorfeld habe ich gesagt, Zungenbrecher mit Tiefgang. Ja, Meschach, Schadrach und Abednego. Diese drei Männer sind nur deswegen bekannt, weil ihr Freund, der eigentlich Bekannte ist. Und zwar ist das der Prophet Daniel. Also wir reisen jetzt mal zurück, gut 2500 Jahre in den vorderen Orient. Und dieser Daniel, der hatte es geschafft, bei der damaligen Weltmacht, den Babyloniern. Also unter Weltmacht, da sind wir weit weg von Amerika heute. Da sagt man ja auch, das ist irgendwie eine Weltmacht oder so. Das ist wirklich eine Weltmacht damals gewesen. Die haben den halben Globus unter ihren Fittichen gehabt, ja, also die Babylonier. Ihr Chef, ihr König hieß Nebukadnezar. So, und Daniel, dieser fromme Mann, dieser fromme jüdische Mann, der hatte es geschafft, in dieser fremden Kultur und bei diesem Königshof, bei diesem Nebukadnezar, sich gewissermaßen hochzuarbeiten. Und der Nebukadnezar, der wusste auch, oh, dieser Daniel, der hat richtig was auf dem Kasten, der hat richtig was auf der Pfanne, den nutze ich für meine Zwecke. Ich will ja ein Weltreich gründen und noch weiter ausbauen. Und diesen Daniel, den setze ich ein, und zwar als, vielleicht würden wir heute sagen, als Bürgermeister oder als Ministerpräsident, also für eine bestimmte Region verantwortlich, also ein hoher Politiker. Und neben Daniel waren das eben auch diese drei Freunde, Meschach, Schadrach und Abednego, die er auch eingesetzt hat, der Nebukadnezar. Also das waren diese vier, waren also hohe Politiker, würden wir heute sagen. So, nun war es so, dass eine Weltmacht, das war gang und gäbe über Jahrtausende hinweg, dass eine Weltmacht immer auch verbunden war mit einer Religion. Ja? Atheismus gab es damals nicht. Jedes Volk, jede Weltmacht hatte ihren Gott, hatte ihre Gottheiten. Und dann ging es immer auch darum, welcher Gott ist stärker. Ja? Wenn ich gerade Nebukadnezar an der Macht bin, dann ist das auch ein Sinnbild dafür, dass mein Gott der Stärkste ist. Ja? So, und dann hat dieser Nebukadnezar einen Beschluss gefasst, und zwar, ich werde ein Heiligtum errichten zu Ehren meines Gottes, und dieses Heiligtum soll angebetet werden. Ja, also davor soll sich niedergekniet werden, und damit soll feststehen, mein Gott ist der Stärkste, das Babylonische Reich ist das Größte, und keiner wird das jemals ändern. So, und dann hat er gesagt, dieses Heiligtum soll nicht irgendwie so ein kleines Randheiligtum sein, sondern das soll das Mächtigste, das Größte, das Wertvollste seiner Zeit sein. Und dann hat er so eine Art Monolith, würden wir vielleicht heute sagen, ein Standbild errichten lassen aus purem Gold, das ist uns auch überliefert, und zwar mit den Maßen, stellt euch das jetzt mal vor, mit den Maßen 3 Meter breit. Das kann man sich durchaus noch vorstellen, ja, von hier zur Wand. Und 30 Meter hoch. Ja? 30 Meter hoch, 3 Meter breit. Frag mich jetzt nicht, wie das statisch ging, aber irgendwie, ich stelle mir das wie so ein Monolith vor, diese hohen Säulen. Ja? Und das war das neue Heiligtum der Babylonier. War Nebukadnezar ganz stolz drauf. Und jetzt muss man auch wissen, dass das kein Sinnbild nur war, also dieses Heiligtum nicht nur ein Sinnbild für die Gottheit, sondern es war die Gottheit selbst. Wir kennen das auch aus anderen biblischen Zusammenhängen, ja, denkt an das goldene Kalb. Also da geht's immer auch, deswegen muss es aus Gold sein, es ging immer auch um dieses Ding, was da vorne steht. Das ist die Gottheit selbst, ja. So, und dann sagt Nebukadnezar, wir weihen dieses Ding an einem Festtag ein. Und zu diesem Festtag, zu dieser Einweihung, sollen alle Leute kommen, müssen alle Leute kommen, das war ein Befehl, die irgendwas zu sagen haben. Alle Amtsträger, alle Würdenträger, alle geistlichen Würdenträger, alle Politiker, die Kleinen und die Großen, jeder, der irgendwas in diesem Land, in dieser Weltmacht zu sagen hat, der wird an dem Tag dahin kommen und dieses Bild anbeten. So, das ist ja, das ist die Ansage Nebukadnezars gewesen. Und dann hat er noch einen draufgesetzt und gesagt, ja, dass wer das nicht tut, wer meint, das nicht tun zu müssen, der soll auf der Stelle sterben. Ja, also das war ein Todes. So kann man seine Weltmacht sichern, ja, wenn man solche Drohungen ausspricht. Kennen wir auch aus anderen Zusammenhängen. Und dann kam es zu dieser Einweihung, zu diesem Einweihungstag. Und wer war natürlich auch eingeladen? Daniel, Meschach, Schadrach und Abednego. Natürlich mussten die dahin. Es soll im Folgenden jetzt mal vor allem um diese drei gehen. Meschach, Schadrach und Abednego. Ich bin froh, dass ich das immer wieder so fehlerfrei aufsagen kann. So, die kommen also zu dieser Einweihung hin und dann ertönen die Posaunen und die Trompeten und so weiter und das ist das Zeichen. Jetzt müssen sich diese Tausenden, vielleicht Zehntausende Leute vor diesem riesigen Standbild niederknien und es anbeten. So, und dann kommt es zu diesem Moment, die Posaunen ertönen und das ganze Stadion quasi, die ganze Menschenmenge kniet nieder. Und irgendwo, vielleicht eher im hinteren Bereich, sind Meschach, Schadrach und Abednego. Und ich stelle mir das so vor, dass sie ungefähr so da stehen oder vielleicht so. Denn diese drei bleiben einfach stehen. Zehntausende knien sich nieder und diese drei bleiben stehen. Und ich kann mir richtig vorstellen, wie die Leute, die so nach oben, also die knien alle und gucken so nach oben, hey, da stehen ja noch, ey, setzt euch hin, seid ihr verrückt, seid ihr bescheuert, das ist euer Todesurteil, wenn ihr jetzt stehen bleibt. So, ja, und diese drei bleiben stehen. Dieser Tag geht zu Ende und dann wird Nebukadnezar wird ihm das zugetragen. Hör mal zu, da gibt's diese drei jüdischen Leute, die haben bei dieser Anbetung nicht mitgemacht. Die haben genau das getan, wovor du gewarnt hast, nämlich sich nicht hinzuknien und anzubeten. Und dann hat er gesagt, okay, lass diese drei Leute sofort zu mir kommen. Diese drei Leute kommen zu Nebukadnezar. Und Nebukadnezar stellt sie zur Rede, was war da los? Und diese drei Leute sagen, ja, wir haben diesem Befehl nicht Folge geleistet. Wir sind stehen geblieben. Und da sagt Nebukadnezar, ich gebe euch noch eine letzte Chance, weil ich euch wohlgesonnen bin. Aber gelbe Karte, wenn ihr das jetzt nicht tut, wenn ihr nicht beim nächsten Mal, wenn die Posaunen ertönen, auf die Knie geht, dann war's das mit euch. Ja? Und es kommt zu dieser nächsten Situation, die Posaunen erschallen und wieder diese drei Leute, da wurde natürlich dann drauf geguckt, wie reagieren die dann, diese drei Leute bleiben tatsächlich stehen. Und sie sagen zu Nebukadnezar, pass auf, du brauchst uns gar nicht weiter drohen, du kannst uns mit was weiß ich was drohen, wir werden deinen Gott nicht anbeten, wir haben unseren Gott und zu dem werden wir stehen. Ja? We trust in God. We trust in God, haben diese drei Leute Nebukadnezar ins Gesicht gesagt. Ja, wir vertrauen in unseren Gott. Wie die Geschichte weitergeht, unheimlich spannend. Lest das gerne mal nach in Daniel Kapitel 3. Aber worauf will ich hinaus? Was lehrt uns diese Geschichte? Wir mögen zwar nicht, du magst zwar nicht von tausenden Leuten umgeben sein, die fremde Götter anbeten und so weiter. Natürlich nicht. Ja? Und du stehst nicht in der Versuchung, ein goldenes Standbild anzubeten. Aber ich glaube, dass es in jedem Leben innere Stimmen gibt, die sagen, was wir tun oder was wir glauben sollen. Oder was wir nicht tun und nicht glauben dürfen. Ja? Ich mache das mal ganz konkret. Und ganz persönlich, ja, das muss jeder jetzt für sich persönlich mal hören. Ich meine damit zum Beispiel und vielleicht die Stimme der Angst, der inneren eigenen Angst, die vielleicht sagt, tu das oder das nicht. Tu das nicht. Dafür bist du zu alt, dafür bist du zu jung, dafür bist du zu unerfahren, dafür bist du zu arm oder zu unbedeutend oder hast nicht genug Glaube oder dafür bist du zu kraftlos, was auch immer. Ich glaube, dass es diese Ängste in Menschen gibt. Aber jeder muss für sich entscheiden, wie lautet eigentlich meine Stimme der Angst? Ja? Du darfst das nicht, sagt diese Angst. Oder ist es die Stimme der Unversöhntheit, die vielleicht sagt, die uns vielleicht einimpft und flüstern will, gib nicht nach, du bist im Recht. Okay, du hast mit dem anderen irgendwie eine Meinungsverschiedenheit, einen Streit, was auch immer. Das gibt es auch in dieser Gemeinde. Und die Stimme der Unversöhntheit sagt, gib nicht nach, gib keinen Millimeter nach. Ja, der andere soll sich entschuldigen, der andere soll auf mich zukommen. Ja, der andere hat Mist gebaut, also muss er dafür auch gerade stehen. Das ist die Stimme der Unversöhntheit. Vielleicht ist es die Stimme der Anerkennungssucht. die sagt, wichtig ist, dass andere es sehen. Es muss irgendwie, andere sollen es sehen und andere müssen mir Anerkennung geben und mir auf die Schulter klopfen. Ja, wichtig ist, dass es anderen gefällt. Ich glaube, dass diese Stimme in jedem von uns steckt. Es ist nur die Frage, wie laut sie gerade spricht. Die Stimme der Bequemlichkeit, die Stimme der Ablenkung, die Stimme der Trägheit, die Stimme der Perfektion, die kenne ich ziemlich gut. Die Stimme der Perfektion. Es ist nur dann gut, wenn es fehlerfrei ist, wenn es perfekt ist. Die Stimme der Verbissenheit, auch die kenne ich. Die Stimme des Zweifels. Was nicht alles in einem Leben laut werden kann, in einem Menschen. Ja? Und Anspruch auf den ersten Platz erhebt. Ich sage dir, wo es lang geht, ich sage dir, was du jetzt tust, was du glaubst, wie du dich fühlst. So. Ich möchte dich mit dieser Geschichte im Rücken von Meschach, Schadrach und Abednego, mit dieser Geschichte im Rücken heute mal fragen, vor was gehst du eigentlich in die Knie? Mal ganz ohne Flachs. Vor was gehst du eigentlich in die Knie? Was ist dein Widerstand, gegen den sich dein Glaube behaupten muss? Manchmal müssen wir gegen etwas anglauben. Ja? Also heute geht es gar nicht so sehr um die Frage, an was glaubst du, an wen glaubst du, sondern um die Frage, gegen was glaubst du? Gegen was musst du glauben? Welcher Stimme musst du mal wieder ins Gesicht sagen, hör mal zu, liebe Stimme, I trust in God. So. Liebe Angst, I trust in God. Ich sag's dir ins Gesicht. Liebe Unversöhntheit, I trust in God. Ich weiß, dass es dich gibt. Ich weiß, dass es dich gibt, liebe Stimme. Und ich weiß auch, dass solange ich lebe, du irgendwie dein Unwesen in mir treiben wirst. Dich kriegt man nicht ganz untergegluggert. Ich habe immer dieses Bild eines Wasserballs, den man versucht, unter Wasser zu drücken. Er kommt immer wieder hoch. Diese Stimmen kommen immer irgendwie wieder hoch. Aber das, was ich dir entgegensetzen kann, das setze ich dir jetzt entgegen. Nämlich, I trust in God. Das ist das Einzige, was ich habe. Selber diese Stimme runterzudrücken, dafür habe ich oft nicht die Kraft. Ja? I trust in God. Ihm gehorche ich, ihm gehöre ich. Nicht dir, liebe Angst, liebe Stimme, was auch immer. Ja, und wenn es einen Ort gibt, wo ein Bekenntnis, sag mal, hingehört, ein echtes Bekenntnis, I trust in God, dann ist das im eigenen Herzen, im Kampf mit den eigenen Widerständen. Ja, da braucht es ein richtig fettes Bekenntnis. Und ich möchte das nochmal sagen, ein Bekenntnis, so wichtig es ist, wird nicht aus eigener Stärke gesprochen. Man kann sich ja hinstellen und sagen, ich sag mir das jetzt einfach so und so. Ja, so aus Trotz quasi. Das wird nicht aus eigener Stärke gesprochen, sondern ein Bekenntnis ist quasi das Aufstellen eines Wegweisers, eines Hinweisschildes. Liebe Stimme, richte dich nicht an mich, sondern richte dich an Gott. An diese Stimme verleite ich dich oder an diese Stimme leite ich dich weiter, wie so ein Blitzableiter. Also ein Wegweiser, der auf Gott persönlich zeigt. Das ist ein Bekenntnis. Um ihn geht's. Ja, nicht so sehr um mich, um meinen Kampf, um meine Ängste, sondern er ist der Ausweg aus dem Ganzen. Ja, oft denken wir ja, dass große Bekenntnisse, zumindest geht mir das so, dass große Bekenntnisse so mit breiter Brust erfunden werden und die volle Glaubensstärke der Leute braucht, die dahinter stehen müssen und so weiter. Ich möchte dem mal widersprechen. Sag mal, dem scheinbar Starken, dem scheinbar, der so selbstbewusst auftritt und so glaubensstark und so weiter, dem scheinbar Starken, dem ach so Überzeugten, dem kann sein Bekenntnis ganz schnell zum Verhängnis werden. Und davon habe ich vor einigen Wochen gesprochen. Denk mal an Petrus. Ja, auch wenn es mich alles kostet, wenn alle dich verlassen, ich werde dir folgen. Das hat Petrus gesagt. Aus eigener Kraft, aus eigener Überzeugtheit hat er dieses Bekenntnis ausgesprochen. Und was ist geworden? Ja, er musste erst noch mit seiner eigenen Schwachheit konfrontiert werden. So stark bin ich doch nicht, wie ich dachte, wie mein Bekenntnis irgendwie formuliert hat. Ja, also die Starken, dem wird dieses Bekenntnis ganz leicht um die Ohren fliegen. Und hingegen der, seine Kämpfe führt, der auch um seine eigene Schwachheit weiß, ja, der zeigt auf Gott, gerade mit seinem, ja, mit seiner Schwachheit, mit seiner Versuchlichkeit, der zeigt auf Gott. Ja. Denn Gott ist der, der mit meinen Schwächen fertig wird. Und Gott ist der, der mit meinen Ängsten fertig wird. Ich tue es nicht. Ja, ich aus eigener Kraft nicht. Und in diesem Sinne, das ist die Einladung, kenne deine Widerstände. Gegen was glaubst du eigentlich? Gegen was musst du angehen? Gegen was musst du mal wieder formulieren? I trust in God. I trust in God. Ich bete mit uns zum Abschluss. Guter Vater, du weißt ja, wie es in uns aussieht. Nach außen hin können wir ganz heil wirken und ganz heil tun. Aber im Inneren ist es das oft gar nicht. Da sind Ängste da. Da sind Stimmen da, die wir gut kennen, weil sie wahrscheinlich schon lange da sind, die uns das Leben manchmal schwierig machen, die uns auch Glaube manchmal schwierig machen, die uns den Weg zu dir verbauen. Diese Stimmen gibt's. Und du kennst sie. Und du bist ihnen gewachsen. Du wirst mit diesen Stimmen fertig. Deswegen sagen wir in aller Schwachheit, in aller Ehrlichkeit, sagen wir dir, wir wollen dir vertrauen. We trust in you. Ja, wir vertrauen dir. Wir vertrauen dir diese Ängste an, mit denen wir selber nicht fertig werden. Und schenk uns da auch miteinander ein Gefühl, ein Ohr für die schwachen Momente, die es in jedem Leben gibt. Da wollen wir uns auch begegnen können. Ja, so schön es ist, in Harmonie und in glatter Oberfläche miteinander zu leben, aber es gibt auch die Tiefen und die Risse und da, wo es nicht leicht ist, und da sind wir von dir gesendet und berufen, auch da einander zu begegnen, in Liebe zu begegnen, weil wir voneinander wissen, keiner ist perfekt. Wir kennen alle unsere Ängste und alle unsere Stimmen und dir befehlen wir sie an. So soll es sein. Amen.